Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die insolvente Fluglinie Germania, für die es keine Aussicht auf Rettung mehr gibt. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Und wie viel wird verdient an der Spitze der DAX-Konzerne? Auch dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber, wie geht es weiter mit dem Brexit? Zweimal ist das von Premierministerin May mit Brüssel ausgehandelte Abkommen im Unterhaus bereits durchgefallen. Vor einer guten halben Stunde hat May angefangen zu erklären, ob sie und wann sie ein drittes Mal über das Abkommen abstimmen lassen will. Zumindest war erwartet worden, dass es in ihrer Rede darum gehen soll. Aber mit den Erwartungen ist man ja vorsichtig geworden bei den Briten und dem Brexit. Die Frage also an Christine Heuer in London. Was hat May gesagt? Im Amt ist sie aber noch, oder?
Noch ist sie im Amt. Sie hat auch einen möglichen Rücktritt in ihrer Rede mit keinem Wort erwähnt. Das war allerdings auch nicht wirklich erwartet worden. Trotzdem steht dieser Rücktritt im Raum, auch als Lockmittel für die Brexiteers bei den Tories, Theresa Mays EU-Vertrag vielleicht am Ende doch noch zuzustimmen. Was hat sie gesagt? Dass sie in ihren Antrag in dieser Woche vielleicht noch einmal vorlegen wird, genauer. Sie hat das jedenfalls nicht ausgeschlossen in ihrer Rede. Sie hat aber auch ganz offen zugegeben, dass sie nicht mit einer Mehrheit dafür rechnet, noch nicht, wie sie sagt. Und sie hat angekündigt, weiter Gespräche führen zu wollen. Und sie hat auch gesagt, dass sie dagegen ist eigentlich, dass das Parlament die Kontrolle übernimmt, was auch zur Diskussion steht und heute Abend eigentlich auch schon ansteht, weil sie nicht sicher ist, ob das in der Sache irgendwie weiterbringen wird. Aber sie hat auch nicht gesagt, ob sie dagegen intervenieren wird. Das hat sie also offen gelassen.
Was macht jetzt das Parlament?
Das wird heute Abend wohl beschließen, dass es die Kontrolle übernimmt. Es gibt dafür einen Antrag, der sogenannte Letwin-Antrag. Das ist ein Tory-Abgeordneter, der möchte eben, dass das Unterhaus frei beraten und abstimmen darf und der dafür wahrscheinlich eine Mehrheit bekommen wird. Man muss das erklären. In Großbritannien bringt eigentlich die Regierung Gesetzesinitiativen ein. Das wäre in diesem Fall anders. Das Parlament könnte sich sozusagen ermächtigen, diese Gesetzesvorlagen zu machen. Das wäre zwar nicht legislativ bindend, aber es würde den Druck auf, den politischen Druck auf Theresa May sehr, sehr stark erhöhen. Und es ist eben sehr wahrscheinlich, dass dieser Letwin-Antrag heute Abend die Mehrheit bekommt. Und dann kann das Parlament anfangen, über andere Vorschläge, Alternativen zum Mays Deal und dem No Deal zu beraten. Widerruf Artikel 50 steht da im Raum, ein zweites Referendum, Neuwahlen, alles Mögliche. Es könnte heute Abend darüber bereits Probeabstimmungen geben und am Mittwoch soll dann, so ist der Plan, wirklich abgestimmt werden.
Wenn ich jetzt frage, wie geht es jetzt weiter? Über den Mittwoch hinaus kann man noch nicht gucken.
Ja, weil wir zum Beispiel nicht wissen, ob und wann Theresa May ihren Antrag ein drittes Mal vorlegen wird. Sie sagt, sie hat keine Mehrheit. Das stimmt. Die DUP, die nordirische Partei, die Mays Regierung stützt, auf die sie angewiesen ist, hat heute nochmal gesagt, es habe sich nichts an der Ausgangslage geändert. Das heißt, keine Zustimmung. Jeremy Corbyn hat Theresa May bei einem Treffen gesagt, es gebe keine Grundlage für eine dritte Abstimmung. Also auch aus den Reihen von Labour eher kein Signal, dass sie da ein paar Stimmen mehr gewinnen kann als beim letzten Mal. Und die Premierministerin braucht mindestens 75 mehr Stimmen als eben bei der letzten Abstimmung, um ihren Plan dann vielleicht doch noch durchzubringen. Und da kommen wir dann wieder zum Eingang unseres Gesprächs, Birgit Becker, eine Rücktrittsankündigung. Die könnte möglicherweise helfen, weil die Hardliner in ihrer eigenen Partei Theresa May loswerden wollen. Und die haben 80 Stimmen im Parlament. Das würde also reichen und würde Mays Chancen auf ihren Vertrag deutlich erhöhen. Aber wie gesagt, noch hat sie diese Rücktrittsankündigung nicht öffentlich angedeutet.
Vielen Dank. Aus London war das Christine Heuer. Und jetzt ein großer Sprung zu einem Thema, das auf der einen Seite eines für Experten ist, auf der anderen Seite aber sehr konkrete Auswirkungen haben kann für Millionen gesetzlich Krankenversicherter. Seit 10 Jahren werden die Gelder der Krankenversicherten, die alle in einen gemeinsamen Topf fließen, den Gesundheitsfonds, an die Kassen verteilt mit Zu- und Abschlägen je nach Alter, nach Geschlecht und je nachdem, wie krank die Versicherten der einzelnen Kassen sind. Was auch ganz plausibel ist, so bekommen Kassen mit vielen alten und kranken Versicherten mehr Geld als solche mit jungen und gesunden. In der Theorie. In der Praxis dieses morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches, so heißt das, kommt es aber nun zum härtesten Kassenkonflikt seit Jahren. Volker Fintermer berichtet über eine komplizierte Materie, die aber trendgemäß schon mal einen schnittigen Namen bekommen hat.
Es dürfte ein schwerer Brocken werden, den der Gesundheitsminister heute ins Rollen gebracht hat. Und weil es um viel Geld und Einfluss bei den Krankenkassen geht, hat auch Jens Spahn einen populär klingenden Namen gewählt und spricht vom fairen Kassenwahlgesetz. Dahinter verbirgt sich die Reform des Risikostrukturausgleichs, also dem System, mit dem seit 1994 die unterschiedlichen Risiken zwischen den Krankenkassen zumindest teilweise ausgeglichen werden, um Benachteiligungen im Wettbewerb zu vermeiden. Weil etwa eine Kasse viele ältere und kranke Versicherte mit niedrigen Einkommen hat, die nächste dafür viele junge, gesunde und gut verdienende Versicherte. Die Bedingungen für diesen Ausgleich wurden bislang mehrfach angepasst, führten aber immer wieder auch zu neuen Wettbewerbsverzerrungen, so auch nach der letzten Reform im Jahr 2009.
Der Finanzausgleich in seiner jetzigen Form übervorteilt einige wenige Krankenkassen. Das wollen und werden wir mit diesem Gesetzentwurf ändern. Die Krankenkassen sollen wieder in einem fairen Wettbewerb um die beste Versorgung und die effizienteste Versorgung ihrer Versicherten stehen,
sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Eckpunkte der Reform, die jetzt in die Ressortabstimmung gehen, sehen unter anderem vor, dass statt bislang nur 80 Krankheitsbilder künftig das gesamte Spektrum der Krankheiten für den Ausgleich berücksichtigt werden sollen. Verändert wird auch die altersabhängige Bewertung der Risiken, bei der bislang ältere Versicherte höher als jüngere bewertet wurden. Das soll künftig entfallen. Wichtiger für den angestrebten fairen Wettbewerb dürfte jedoch die geplante Öffnung der Krankenkassen sein.
Alle Krankenkassen sind dann in der Situation, eben bundesweit den Versicherten anbieten zu können, dass sie von ihnen gewählt werden.
Damit entfällt etwa die regionale Begrenzung der allgemeinen Ortskrankenkassen. Diese Regelung gilt auch für alle derzeit schon offenen Betriebs- und Innungskrankenkassen. Eine sogenannte Manipulationsbremse soll zudem dafür sorgen, dass in einzelnen Regionen gehäuft auftretende Krankheitsbilder nicht ohne nachvollziehbare, sachliche Gründe als Umverteilungsinstrument genutzt werden können. Anders gesagt, falsche Diagnosen sollen sich künftig nicht mehr auszahlen. Erstmals sollen Kassen auch gegeneinander klagen können, um den unlauteren Wettbewerb zu unterbinden.
Und wir wollen Krankenkassen belohnen, die sich um die Prävention kümmern, darum, dass ihre Versicherten zur Vorsorge, zur Früherkennungsuntersuchung einladen, die auch umsetzen. Dafür gibt es in Zukunft dann einen entsprechenden finanziellen Anreiz.
Die Reform, die noch vor der Sommerpause ins Kabinett eingebracht werden soll, dürfte in jedem Fall zu weiteren Fusionen bei den Krankenkassen führen. Und von dort dürfte auch der größte Widerstand gegen das Vorhaben kommen, zumal gerade einige regionale Ortskrankenkassen, die zu den Gewinnern der letzten Reform gehörten, künftig mit Einbußen und einer Neuorientierung rechnen müssen, während die Ersatzkassen die geplante Reform eher begrüßen.
Volker Fintermer war das über das sogenannte faire Kassenwahlgesetz und Themenwechsel, aber wieder geht's ums Geld. Wenn Unternehmen offenlegen, was in der Chefetage verdient wird, dann ist das keine nette Geste, sondern etwas, das das Handelsgesetzbuch verlangt. Bei börsennotierten Unternehmen kommt die einschlägige Aktiengesetzgebung dazu, die Offenlegungspflichten besonders detailliert regelt. Das ist die Grundlage für Untersuchungen über diese Vergütungen. Mischa Erhardt stellt eine aktuelle Untersuchung vor.
7,5 Millionen Euro sind es, die der Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns im Durchschnitt im vergangenen Jahr verdient hat. Im Vergleich zum Jahr zuvor ist das eine Steigerung von gut 3,5%. Dabei lässt sich an den ausgezahlten Boni die eingetrübte Wirtschaftsentwicklung ablesen, denn die gingen um rund 13% zurück. Dafür sind die Auszahlungen aus mehrjährigen Vergütungssystemen gestiegen, unter anderem weil es geschäftlich in den Jahren zuvor sehr gut lief. Diesen Trend begrüßt Michael Kramarsch von der Unternehmensberatung HKP Group.
Das ist gut so, weil ich muss als Manager eben genau die Balance hinkriegen, jährlich entsprechenden Gewinn zu produzieren, gleichzeitig aber auch das Unternehmen strategisch langfristig erfolgreich aufzustellen. Und genau diese Balance bilden Jahresboni und mehrjährige variable Vergütung auch ab.
Unter Langfristvergütungen fallen beispielsweise über mehrere Jahre verteilte Zuteilungen von Aktien des eigenen Unternehmens. 23 der 30 DAX-Unternehmen sind in die Studie von Kramarsch und seinen Kolleginnen eingeflossen. Wirecard und Linde haben die aktuellen Zahlen noch nicht veröffentlicht. Bei den übrigen 5 Unternehmen haben die Vorstände gewechselt. Eingeflossen sind jeweils die unterschiedlichen Elemente der Vergütung. Neben dem Fixgehalt sind das etwa die eben erwähnten langfristigen Zuflüsse, Nebenleistungen und Bezüge zur Altersvorsorge. Dabei hat auch im vergangenen Jahr der Trend angehalten, dass die Vergütung der Konzernchefs von Ausnahmen abgesehen mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens einhergeht. Noch immer ist das Lenken der DAX-Konzerne Chefsache. Es findet sich in keinem der 30 größten Börsenunternehmen des Landes eine Vorstandsvorsitzende. Dafür immerhin ist der Anteil von Frauen auf den sonstigen Vorstandsposten leicht gestiegen.
Ist ein wenig positiv zu sehen, aber wenn man die historische Entwicklung sich anschaut, dürfte es noch viele, viele Jahre dauern, bis wir da eine Gleichberechtigung der Geschlechter in den Vorständen sehen werden.
Sagt Regine Siebmann von HKP. Nach Analyse von Siebmann und Kramarsch ist im vergangenen Jahr nicht mehr SAP-Chef Bill McDermott der Spitzenverdiener im DAX gewesen, sondern der Beiersdorf-Vorsitzende Stefan Heidenreich, der zum Jahresende seinen Hut nahm. Ihm flossen über 23 Millionen Euro zu. Dieser Ausreißer erklärt sich mit der Auflösung seines Vertrages und darin vereinbarten langfristigen Vergütungselementen für erfolgreiche Geschäftsjahre in der Vergangenheit. Im vergangenen Jahr hat ansonsten nur noch Allianzchef Oliver Bäte die 10 Millionen Euro Schallgrenze knapp überschritten. Im internationalen Vergleich, vor allem mit den USA, sind die Vorstandsvergütungen in den DAX-Konzernen noch als moderat zu bezeichnen. Helmut Uder von der Unternehmensberatung Willis Towers Watson.
International, sprich USA, dort sieht so aus, dass doch noch deutlich mehr verdient wird und das in erster Linie wegen der hohen Anteile an Long-Term-Incentive, das heißt Mehrjahresvergütungen.
So haben die Chefs der Unternehmen im Dow Jones Index vor allem durch langfristige Vergütungen und Boni im Schnitt mehr als das Dreifache ihrer Kollegen hierzulande einheimsen können.
Mischa Erhardt war das. Seit heute ist entschieden, es gibt keine Zukunft für die insolvente Fluggesellschaft Germania. Es gibt keinen Investor, niemanden, der auch nur Teile von Germania übernehmen wollte. Daniela Siebert berichtet.
Aus und vorbei. Seit heute ist klar, für Germania und die Tochterfirmen Germania Technik Brandenburg und Germania Flugdienste gibt es keine Hoffnung mehr. Alle seriösen Bieter seien abgesprungen, teilte der Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg heute mit. Zuletzt hatte er einen Interessenten für das Gesamtpaket und zwei Interessenten, die die Firmen aufteilen wollten. Wer die Bieter waren, bleibt geheim. Nur so viel ist klar, die Zeit war zu kurz.
Was bei allen ein Problem war, war der Zeitfaktor und damit dann auch der Risikofaktor. Denn wenn Sie eine solche große Unternehmung übernehmen, ohne dass Sie ausreichend Untersuchungen über dieses Unternehmen durchführen konnten, dann wird es schwierig. Was auch übergreifend ein Hinderungsgrund für einige der Interessenten waren, ist die allgemeine Unsicherheit, die derzeit in der Branche ist. Denn in den letzten Jahren gab es doch einige Insolvenzen. Und jetzt das Thema mit Boeing hat auch nochmal die Flugindustrie letzten Endes betroffen, sodass hier eine Verunsicherung der Marktteilnehmer eingetreten ist.
Dass die Boeing 737 MAX nicht mehr fliegen darf, wirkt auch noch in anderer Hinsicht auf die Lage ein. Es kommt zu noch größeren Nachfragen anderer solventer Fluggesellschaften auf dem Leasingmarkt und so werden die Germania-Maschinen umso leichter abgezogen. Ein anderes Problem war die fehlende Betriebsgenehmigung, die Germania schon vor Beginn seiner Tätigkeit verloren hatte. Und auch die Finanzierung einer Übernahme sei so kurzfristig ein Problem gewesen, deutet Wienberg an. Von den ursprünglich 1700 Mitarbeitern der drei Germania-Firmen zum Zeitpunkt der Insolvenz Anfang Februar sind bis heute noch 1450 dabei geblieben. Sie bekommen in den nächsten Tagen ihre Kündigungen zugestellt und werden zu Anfang April freigestellt. Ab dann werden sie Geld von der Arbeitsagentur erhalten. Entscheidender Faktor für die erfolglose Rettung der Germania-Flotte war auch, dass die Leasinggeber ihre Flugzeuge immer mehr abzogen. Von ursprünglich 27 geliehenen Germania-Maschinen waren zuletzt nur noch 13 übrig.
Angesichts des Groundings, das heißt, dass wir keinen aktiven Flugbetrieb mehr hatten, haben wir auch keine Einnahmen gehabt seit dem Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung. Das führte dazu, dass wir nicht in die Lage versetzt waren, die Leasingraten zu zahlen.
Der Insolvenzverwalter erwartet nun eine hohe Zahl von Gläubigerforderungen. Er selbst werde Haftungs- und Anfechtungsgründe bei den handelnden Personen prüfen. Passagiere, die noch unbenutzte, selbst gebuchte Germania-Flugtickets besitzen, können sich als Gläubiger anmelden, so Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg.
Dann ist diese Forderung nur eine Insolvenzforderung, die Sie beim Insolvenzverwalter zur Insolvenztabelle anzumelden haben.
Allerdings wird das erst ab 1. April nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens möglich sein.
Daniela Siebert war das. Im VW-Diesel-Skandal drehte sich bislang alles um die Frage, was wusste Ex-Chef Martin Winterkorn, was wusste er wann? Im Musterverfahren der VW-Investoren gegen den Konzern wird aber jetzt klar, dass es nicht nur auf Winterkorns Erkenntnisse ankommt. Das Gericht in Braunschweig ist einem zentralen Argument der Klägerseite wohl entgegengekommen. Dietrich Mohaupt, worum genau geht es da?
Ja, es geht darum, dass es jetzt eben nicht mehr Winterkorn allein ist, der als Maßstab gilt dafür, wer muss was gewusst haben, damit es ja notwendig und pflichthaft dann wirklich zu einer Ad-hoc-Mitteilung an die Kapitalmärkte kommt. Nach vorläufiger Auffassung der Richter, die heute geäußert haben, kann im Zweifel auch das Wissen von Managern unterhalb der Vorstandsebene für die mögliche Information an die Kapitalmärkte entscheidend sein. Leitende Angestellte, Abteilungsleiter zum Beispiel, Bereichsleiter, die hätten direkten Kontakt zum Vorstand. Konkret sprach der Vorsitzende Richter heute die Abteilungen für Aggregateentwicklung, also die Motorenentwicklung und die Produktsicherheit an. Vor allem in der Motorenentwicklung sei ja zwangsläufig mit Insiderwissen zu rechnen, das sich auch wirklich auf die Geschäfte des Konzerns auswirken kann und damit relevant sein kann für die Kapitalmärkte. Und deshalb könne man nicht argumentieren, dass nur der Vorstand für die sogenannten Ad-hoc-Mitteilungen verantwortlich sei. Genau das hat aber VW bisher immer getan. Martin Winterkorn, so hieß es immer, habe erst am 18. September mit Veröffentlichung der Dieselmanipulationsvorwürfe durch die Behörden in den USA von dem ganzen Skandal überhaupt erfahren. Eine Ad-hoc-Mitteilung hatte das Unternehmen dann am 22. September herausgegeben. Wie gesagt, das Gericht ist aber nun der Auffassung vorläufig, das sei unerheblich, dass der Herr Winterkorn vorher angeblich nichts gewusst habe. Die Bereichsleiter seien zumindest partiell für die Information der Märkte ja verantwortlich. Diese Pflicht könne der Vorstand bei so einem großen Unternehmen wie VW gar nicht allein erfüllen.
Nun geht es im Moment ja um eine vorläufige Auffassung des Oberlandesgerichts in Braunschweig. Wenn Sie den Versuch einer Einordnung unternehmen, wie schwer wiegt die?
Also es ist ein bisschen die Rede gewesen, zumindest auf Seiten der Anwälte, der Klägerseite, dass es eine gewisse Vorentscheidung gewesen sei, die da heute getroffen wurde. Das wiederum wird auch vom Gericht selber nicht so gesehen. Der Vorsitzende Richter hat ganz explizit betont, dass es sich um eine vorläufige Entscheidung, eine vorläufige Einschätzung der Sachverhalte handelt. Diese ganzen Sachverhalte, die da heute angerissen waren, die sind durchaus weiterhin umstritten, räumt der Vorsitzende Richter selber ein. Es gibt dazu auch keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Und VW weist außerdem darauf hin, dass es unabhängig von dieser eher umstrittenen Wissenszuschreibung, so nennt sich das Ganze ja, auf auch einen ganz anderen Sachverhalt noch ankomme, nämlich darauf, ob es überhaupt bei dieser Wissenszuschreibung wirklich eine kursrelevante Information vorlag. Aus VW-Sicht gab es keine Anhaltspunkte für eine Kursrelevanz, bis die Manipulationsvorwürfe von den US-Behörden bekannt gegeben wurden. In vergleichbaren Fällen seien gegen andere Hersteller in den USA wesentlich niedrigere Strafen verhängt und wesentlich niedrige Entschädigungszahlungen gefordert worden. Deshalb sei VW nicht davon ausgegangen, dass man ja kursrelevant da über etwas informieren müsste. Wie gesagt, das ist alles noch nicht abschließend geklärt. Wir sind in dem Prozess noch im Stadion der sogenannten Streiteinführung. Es wird noch geprüft und festgelegt, welche Rechtsfragen wirklich musterhaft für alle insgesamt rund 1700 Kläger in dem Mammutverfahren geklärt werden sollen. In Braunschweig sind jetzt nach dem heutigen Tag erstmal weitere Termine in dem Verfahren bis Juli dieses Jahres aufgehoben worden. Es wird vermutlich erst im September dieses Jahres mit dem nächsten Termin in dieser Sache weitergehen.
Danke. Aus Hannover war das Dietrich Mohaupt. Die Softwareprobleme bei der deutschen Flugsicherung dauern an und haben auch heute wieder zu Flugausfällen und zu Verspätungen geführt. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Bahner.
Am Frankfurter Flughafen wurden 68 von rund 1400 geplanten Flügen gestrichen, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport mitteilte. Beim Hauptkunden Lufthansa mussten 46 Flüge mit rund 4500 betroffenen Passagieren abgesagt werden. Man rechne auch für die kommenden Tage mit einem eingeschränkten Betrieb. Grund dafür sind andauernde Computerprobleme bei der Flugsicherung. Als Ursache wird ein Update einer Software vermutet, die den Lotsen auf elektronischen Kontrollstreifen alle für den Flugverlauf wichtigen Daten zur Verfügung stellt. Verbraucher in Europa haben jahrelang überhöhte Preise für Fußball-Fanartikel gezahlt. Nike habe Händler illegalerweise bei grenzüberschreitenden Verkäufen von Lizenzprodukten eingeschränkt, teilten die EU-Wettbewerbshüter in Brüssel mit und verhängten eine Geldbuße von 12,5 Millionen Euro. Die EU-Kommission sah es als erwiesen an, dass Nike von 2004 bis 2017 gegen geltendes Kartellrecht verstoßen hatte. Nike drohte Lizenznehmern unter anderem an, ihnen den Vertrag im Falle von Auslandsverkäufen zu kündigen. Betroffen waren demnach Fanartikel einiger der bekanntesten Fußballvereine, darunter der FC Barcelona, Manchester United und Juventus Turin. Der Zoll hat im vergangenen Jahr mehr Verstöße gegen das Mindestlohngesetz sowie mehr Fälle von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung aufgedeckt. Beim Mindestlohn sei die Zahl von 1.316 Fällen im Jahr 2015 auf 6.220 im Jahr 2018 gestiegen, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Im Rahmen der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung wurden rund 111.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Eva Barner war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Die Forschungsinstitute fahren ihre Konjunkturerwartungen zurück. Nicht drastisch, aber doch spürbar. Allenthalben macht sich die Erkenntnis breit, dass die fetten Jahre vorüber sein könnten. Da überrascht aber das IFO-Institut mit einer ganz anderen Einschätzung. Die fußt nun auf dem, was in den Chefetagen der Unternehmen erwartet wird. Nun kann man sich fragen, wer es besser weiß, die Wissenschaft oder die Praktiker. Christine Bergmann zum IFO-Geschäftsklimaindex.
Die deutsche Wirtschaft stemmt sich gegen den Abschwung, so formuliert es Clemens Fuest, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
Ja, heute hat sich gezeigt, die Stimmung hat sich etwas verbessert, die Lage hat sich etwas stabilisiert. Das kommt vor allem durch die starke Binnenwirtschaft. Wir haben steigende Beschäftigung in Deutschland, die Löhne steigen kräftig. Das stabilisiert die Konjunktur. Die Industrie ist weiter schwach, die Exporte entwickeln sich nicht gut. Die Weltkonjunktur lässt nach. Das spüren wir sehr stark in Deutschland. Wir haben also eine zweigeteilte Konjunktur.
Noch schafft es die Binnenwirtschaft also dagegen zu halten. Wie lange noch? Das kommt auf die Politik an. Wird es einen Handelskrieg mit China geben? Wie geht der Brexit aus? Wenn es dauerhaft zu einer Krise in der Industrie kommt, wird auch der Binnenwirtschaft irgendwann die Kraft ausgehen. Noch aber ist das IFO-Institut zuversichtlich. Es rechnet mit einer weichen Landung und nicht mit einer Rezession.
Christine Bergmann war das. IFO also recht zuversichtlich. Nehmen wir das mit in den Börsensaal zu Claudia Werle. Nun ist es aber so, dass IFO mit dieser Zuversicht ziemlich allein zu Hause ist, oder?
Das kann man wirklich so sagen. Die Zuversicht, das ist ja eben angesprochen worden, basiert einfach auf der guten Lage am Arbeitsmarkt. Wer einen Job hat, weiß, wie viel Geld monatlich in der Hinterhand ist und kann dann konsumieren. Andere Institute haben ihre Konjunkturprognosen ja deutlich, teils deutlich nach unten korrigiert. Und so wundert es wenig, wenn der DAX ohne klaren Trend ist. Aktuell steht er mit einem hauchdünnen Minus bei 11.357 Punkten. Kein klarer Trend übrigens auch an den amerikanischen Börsen. Der Dow Jones am Nachmittag hier ebenfalls ein hauchdünnes Plus.
Unternehmensnachrichten etwas dünn gesät heute. VW, wir haben berichtet über den Musterklageprozess der Aktionäre mit einer Wendung, die dem Konzern nicht unbedingt gefallen dürfte.
Das ist richtig. Der VW-Anwalt erklärte ja, man teile nicht die Auffassung des Gerichtes, dass nämlich auch das Wissen von Managern unterhalb der Vorstandsebene für mögliche Informationen der Märkte relevant sein könnte. In der Sache ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aktien von VW heute immerhin 0,3% im Plus.
Bayer-Aktien sind deutlich abgesagt. Da wachsen einfach die Zweifel am Monsanto-Geschäft.
Das ist richtig. Der Bayer-Chef ist zwar überzeugt, die Übernahme von Monsanto war ein Schritt in die richtige Richtung. Anleger sehen das anders. Die Papier werden in großem Stile verkauft. Wenn man das mal vergleichen, vor gut einem Jahr, da kosteten Bayer-Aktien noch rund 90 Euro. Heute muss man nur noch 57 Euro für eine Aktie bezahlen. Bereits in der Vorwoche sind die Papiere ja regelrecht eingebrochen. Kurz noch zur Lufthansa. Lufthansa-Aktien gehören ebenfalls zu den Verlierern im DAX. Die Softwareprobleme bei der Flugsicherung sind angesprochen worden. Gut, und wenn die Lufthansa natürlich Flüge annullieren muss, dann wirkt sich das nicht besonders positiv aus.
Im MDAX fallen die Aktien von Scout24 auf. Das ist so ein Anbieter von Online-Portalen, Autos oder Wohnungen.
Ja, in der Branche ist wirklich sehr, sehr viel Fantasie. Es ist eine Branche, die wächst. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass es zu Konsolidierungen kommen könnte. Scout24 will eine aktive Rolle dabei spielen, will mit Zukäufen wachsen, hat Interesse beispielsweise am Anzeigengeschäft von eBay. Derweil steht Scout24 möglicherweise selbst davor, übernommen zu werden. Finanzinvestoren hatten vor gar nicht allzu langer Zeit ihr Übernahmeangebot erhöht. Auch hier das letzte Wort ist noch nicht gesprochen worden. Die Aktien im MDAX haben ihre Tagesgewinne zumindest abgeben müssen.
Der Kurs des Euro jetzt am Wochenanfang?
Der steht bei einem Dollar 13,16. Die Umlaufrendite ist von minus 0,07 auf minus 0,08% gesunken. Und wenn wir auf den Goldpreis schauen, die Feinunze aktuell 1.321,29 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute mit Antje Alroggen am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünsche ich.